euch zu sein heute Morgen hier und mit euch diese Gemeinschaft zu erleben. Gemeinschaft mit Jesus in unserer Mitte, mit unserem lebendigen, wunderbaren Herrn an diesem zweiten Advent. So, wir haben den Heiligen Geist, wir haben doch Jesus und wir haben den Heiligen Geist. Wozu brauchen wir da eigentlich noch Gebote? Sind die nicht überflüssig? Brauchen wir noch dieses Wort? Brauchen wir noch Buchstaben? Brauchen wir noch was Gedrucktes, wenn wir doch den Heiligen Geist und Jesus in unseren Herzen haben? Werden wir nicht wunderbar geleitet zu all dem, was wir tun und lassen sollen und was gut ist und wichtig ist und erfüllt von seinem Geist und seiner Liebe? Müssen wir uns da noch Gedanken machen überhaupt über Grenzen, die man nicht übertreten sollte? Darüber wollen wir nachdenken heute Morgen. Und Hubert hat es schon erwähnt auch. Ich lese uns dazu aus dem Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Ich lese die erstmal am Stück. Und wahrscheinlich geht euch das jetzt ähnlich wie mir, wenn man das so einfach mal so liest, dann denkt man, das ist ziemlich verwirrend. Aber ich darf euch ankündigen, in den nächsten Minuten danach wird's hell. Wir werden das verstehen, um was es hier geht. So, lasst euch nicht erschlagen, wenn das jetzt am Stück gelesen wird und erstmal ein Stück weit verwirrt. In diesem Text, wie wir nachher sehen, leuchtet ganz, ganz hell das Zentrum der frohen Botschaft, der Kern der guten Nachricht von Jesus Christus. Römer 7, 1 bis 13. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Dann nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Ein bisschen verwirrend, ja? volles Verständnis. Ich bete nochmal und dann versuchen wir das Ganze zu erhellen. Und Herr Jesus, wir brauchen dein Licht jetzt und wir beten, dass du uns hilfst, uns zu konzentrieren und mitzudenken und dass du uns dieses Wort öffnest und dass es uns füllt und dass es uns glücklich macht, weil das hat das Potenzial. Herr Jesus, segne uns. Wir danken dir. Amen. Oh, muss ich noch einschalten? Ja. Okay. Jetzt müsste es eigentlich. Ja, da ist es. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt? Das ist ein ganz grundlegendes Prinzip. Das ist nicht schwer zu verstehen. Gesetze sind für die Lebenden da. Denken wir an unsere Straßenverkehrsordnung, das sind ja auch irgendwo Gesetze. Und solange wir leben und Auto oder Fahrrad fahren oder auch als Fußgänger unterwegs sind, ja, da brauchen wir diese Gesetze, die sind dann für uns da. Wenn wir mal gestorben sind, dann brauchen wir die nicht mehr, zumindest nicht die, die hier auf diesem Planeten gelten. Ja. Und so, das ist ganz simpel, ganz einfach zu verstehen, ein grundlegendes Prinzip. Gesetze sind immer für die Lebenden da. Für die Lebenden, die müssen sich Gedanken machen, wie kann ich das dann einhalten. Und dann nennt Paulus ein Beispiel, Verse 2 und 3. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann, ihren Ehemann, mit dem sie verheiratet ist, ja, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Dieses Prinzip, das Paulus in Vers 1 genannt hat, ja, die Gesetze, die sind für die Lebenden, das macht er an diesem ganz, ganz praktischen und einleuchtenden Beispiel klar. Da ist ein Ehepaar, ein Ehemann, eine Ehefrau, die sind miteinander verheiratet und jetzt wird einer der beiden seinem Ehepartner untreu. Und dann ist das Ehebruch und das ist falsch und das ist Sünde, das ist nicht im Sinne des Gesetzes. Aber wenn irgendwann einer der beiden Ehepartner stirbt und einer bleibt verwitwet zurück, dann ist er nicht mehr durch die Ehe, die er mal geschlossen hat, an diesen ersten inzwischen verstorbenen Ehepartner gebunden, sondern er ist frei, wieder zu heiraten und das ist nicht irgendwie falsch und das ist nicht irgendwie die Übertretung eines Gebotes. Bis dahin eigentlich ganz klar, ganz einfach, nicht schwer zu verstehen. Ups. Vers 4 ist eine Schlussfolgerung. Also, jetzt folgert Paulus etwas aus diesem Beispiel, aus diesem Einstieg, die Gesetze sind für die Lebenden da und dieses Beispiel, das er gebraucht hat. Also, seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, ein bisschen verwirrender, aber lasst uns das anschauen. Von welchem Gesetz spricht Paulus hier? Also seid auch ihr, meine Brüder, und die Schwestern zählen genauso dazu, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden. Das Gesetz, von dem Paulus hier spricht, das ist die sogenannte Tora. Das sind die Gebote Gottes, die Gott den Juden gegeben hat, geoffenbart hat, die wir in den 5 Büchern Mose in der Tora finden. Und in dieser Tora, in diesen 5 Büchern Mose, da gibt es insgesamt, das haben die Juden ganz genau erforscht und analysiert, da gibt es insgesamt 613 Gebote. Und die sind für die Juden Grundpfeiler ihres Glaubens an Gott. Diese Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, die regeln ihre Beziehung zu Gott, wie die gestaltet sein soll, wie die ausgedrückt, wie die gelebt werden soll. Und die regeln auch die Beziehungen der Menschen untereinander, wie die zueinander eingestellt sein sollen, wie die miteinander umgehen sollen und wie die nicht miteinander umgehen sollen. Genau genommen sind es 248 Gebote und 365 Verbote, also das dann in der Summe 613. 248 Mal du sollst, was du tun sollst, und 365 Mal du sollst nicht, was du vermeiden sollst. Das sind die Gebote, das ist das Gesetz, das ist die Tora, wie Gott sie damals den Juden gegeben hat. Und jetzt ist die große Frage, gelten diese Gebote auch uns Christen? Gelten die auch für uns? Ja, die gelten. Ja, die gelten. Voll und ganz. Aber was machen wir jetzt damit? Weil wir können die nicht einhalten. Und dazu lese ich uns aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 17 und 18. Da sagt der Herr Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus ist nicht gekommen, um irgendetwas für ungültig zu erklären oder aufzulösen. Er ist gekommen, um es zu erfüllen. Er hat alles erfüllt. Alles, was die Juden selber nicht geschafft haben zu erfüllen, hat er erfüllt. Alles, was wir nicht geschafft haben und nicht schaffen werden zu erfüllen, hat er erfüllt. Und er hat das stellvertretend erfüllt. Für alle Juden und für alle Menschen. Stellvertretend erfüllt. Er hat alle Gebote erfüllt und er hat gegen kein einziges Verbot verstoßen. Und wenn man die jetzt näher anschauen würde, diese 613 Gebote der Tora, dann würden wir merken, ja, da gibt es viele, da merken wir sofort, die sind ganz allgemein gültig, völlig klar, nicht nur für Juden, sondern für alle wichtig. Denken wir an die 10 Gebote, denken wir an sowas wie, du sollst nicht stehlen. Das leuchtet jedem ein, jedem vernünftigen Menschen, dass das ein Gebot ist, das gilt. Ja, da ist ja sogar unsere Gesetzgebung, auch gesellschaftliche Gesetzgebung, die baut ja darauf auf, ja, und auf manchen anderen Geboten. Und es gibt auch andere Gebote, die wir finden in den 5 Büchern Mose, wo wir merken, aber das ist jetzt doch sehr speziell auf das Judentum bezogen. Also Reinheitsvorschriften und Opfervorschriften und all diese Dinge, ja, die so speziell für die Juden waren. Und wir werden auch manche Gebote finden, wo wir uns fragen, ist das jetzt nur für die Juden? Ist das was spezifisch Jüdisches, was so zum jüdischen Gottesdienst und Kultus gehörte? Oder hat das irgendwie auch eine größere allgemeine Dimension auch für uns? Wie auch immer, Jesus hat alles erfüllt. Das fing schon damit an, dass er als kleines Baby am 8. Tag beschnitten wurde. Das ist ein Gebot für die Juden und auch das wurde an ihm und mit ihm erfüllt. Er hat alles erfüllt, alles stellvertretend erfüllt. Und jetzt kommen wir nämlich zum Kern des Evangeliums. Jesus hat das alles gehalten und das wird uns, allen, die an Jesus Christus glauben, angerechnet, zugesprochen. Das wird auf dich und mich übertragen. Und all unser nicht gehalten haben und nicht halten können und es gar nicht schaffen, weil wir Menschen sind, weil unsere menschliche Natur gefallen ist, in Schuld, in Sünde, in ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich will es wohl, aber ich krieg das gar nicht hin. Erbarme dich, du großer Gott. Wir sind gefallen in Schuld. Und Jesus hat all diese Schuld, all diese Sünde, all das, unser Nicht-Einhalten-Können, auf sich genommen, damit es von uns genommen wird, wenn wir an Jesus glauben, und stattdessen uns diese Vollkommenheit von Jesus, er hat alles eingehalten, uns geschenkt, auf uns übertragen wird. Und das ist der Kern des Evangeliums. Das Problem der Sünde, das Problem, dass wir Sünder sind und dass wir einfach es nicht schaffen, alles zu tun, was Gott gebietet und alles zu unterlassen, was Gott verbietet. Dieses Problem wird nicht dadurch gelöst, dass man den Maßstab verändert, dass man am Gebot rüttelt, dass man versucht, den Maßstab zu verändern, zu erweitern oder wegzuwischen oder ihn auflöst. Dass man das tut, solange, bis wir irgendwie mit unserem Handeln dann doch noch im grünen Bereich sind. Das Problem unserer Sünde wird einzig und allein gelöst durch den Tod Jesu am Kreuz. Das ist ein Opfertod zur Sühnung, zur Wiedergutmachung unserer Schuld und Sünde. All unsere Sünde hat er auf sich genommen. All seine Sündlosigkeit überträgt er auf uns. Das ist ein totaler Eintausch. Wir geben ihm unsere dreckigen Klamotten und wir kriegen sein reines, weißes Gewand. Alle, die an Jesus glauben. Das ist der Kern des Evangeliums. Und es gilt für alle Gläubigen, für alle Brüder und Schwestern, Geschwister, alle, die an Jesus glauben. Wir kennen alle im Sport die Disziplin des Weitsprungs. Manche sind noch in der Schule, die machen das vielleicht manchmal, Sportunterricht, Leichtathletik. Andere erinnern sich daran. Manche haben vielleicht schon einige Jahrzehnte nicht mehr Weitsprung gemacht, ja, wenn ich mich so umgucke. Aber wir können uns alle was darunter vorstellen. So, das hier ist Weitsprung. Und wir erinnern uns, man nimmt den Anlauf und man macht hoffentlich einen guten Sprung und man erzielt eine gute Weite. Aber da, wo man abspringt, da gibt es diese rote Linie. Und was passiert, wenn ich diese rote Linie übertrete? Dann ist der ganze Sprung ungültig. Wenn ich die rote Linie übertrete, dann ist mein Sprung verloren. Wenn ich diese rote Linie übertrete, dann bin ich mit meinem Sprung verloren. Das ist ein ziemlich treffendes Bild für das, was die Folge unserer Sünden ist. Weil die Bibel spricht genau mit diesem Wort davon, wenn wir sündigen, dann sind das Übertretungen. Das sind die Übertretungen der Gebote Gottes, was wir eigentlich tun sollen, und die Übertretungen der Verbote Gottes, was wir vermeiden sollen. Das ist die rote Linie und die dürfen wir nicht übertreten. Das führt dazu, dass der Mensch verloren ist durch diese Übertretungen. So, jetzt bin ich also hier auf der Piste und ich mache meinen Weitsprung und ich nehme Anlauf und ich übertrete diese rote Linie. Aber ich mache einen ganz guten Sprung danach und ich denke, oh, schade um den Sprung. Das kann doch nicht sein, dass dieser Sprung verloren ist. Nee, ich gehe hin und ich nehme mir eine Schaufel und ich buddle diese Linie los vom Boden und dann mache ich so ein Stückchen weiter vorne, mache ich so eine kleine Rinne und da baue ich diese rote Linie wieder ein. Und dann ist mein Sprung im grünen Bereich. Dann habe ich nicht mehr übertreten. Ich muss nur die Linie verschieben. So schlau bin ich, hä? Und dann passt doch mein Sprung. Aber warum geht es nicht? Warum wird es nicht anerkannt? Mit wem kriege ich ein Problem? Mit dem Schiedsrichter. Da ist nämlich der Schiedsrichter in so einem Wettbewerb und der guckt zu und der sagt mir, Junge, du hast die rote Linie überschritten. Oh, der hat das gemerkt. Ja, das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Aber deswegen funktioniert es nicht. Mir gefällt das Bild so gut. Deswegen funktioniert es eben nicht, wenn wir anfangen, das Problem unserer Sünde lösen zu wollen, indem wir die rote Linie verschieben, indem wir den Maßstab der göttlichen Gebote und Verbote versuchen zu erweitern, solange bis unser Verhalten da hineinpasst. Das ist keine Lösung. Aber wisst ihr, was die Lösung ist? Und jetzt sind wir wieder im Kern des Evangeliums. Ich bleibe noch mal im Bild dieses Weitsprungs und versucht euch so eine Situation vorzustellen. Ich bin gesprungen, ich habe übertreten, aber ich möchte das nicht akzeptieren, dass mein Sprung verloren ist. Und der Schiedsrichter sagt zu mir: Keine Chance, du hast übertreten. Du bist mit deinem Sprung verloren. Und dann sagt der Schiedsrichter zu mir Folgendes. Sorry, jetzt wird es ein bisschen emotional. Aber mein Sohn, das sagt uns der Schiedsrichter, aber mein Sohn hat den perfekten Weitsprung gemacht. Perfekt, was kein anderer Mensch je geschafft hat. Das hat er gemacht, das ist der perfekte Weitsprung. Und wenn du mir und meinem Sohn vertraust, dann erkennen wir dir diesen perfekten Sprung meines Sohnes an. Und mein Sohn nimmt deinen missratenen, verlorenen Sprung auf sich. Und das ist Gnade, das ist Barmherzigkeit, das ist Liebe, das ist Güte. Und das ist der Kern des Evangeliums. Wir hörten aus Johannes 8 von der Ehebrecherin, die dann vor Jesus geschleppt wurde. Und ja, die hatten vollkommen recht, die Pharisäer, Schriftgelehrten und Ältesten, wer immer da war. Nach dem Gesetz musste sie gesteinigt werden. Das hat auch Jesus gar nicht in Frage gestellt. Weil das behält seine Gültigkeit, das Gesetz. Da wird nichts verschoben. Da wird nicht die rote Linie verschoben und jetzt passt Ehebruch hinein, ist im grünen Bereich. Aber Jesus macht zwei Dinge. Erstens sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Und da wird ihnen allen bewusst, eigentlich stehen wir alle auf derselben Ebene wie diese Ehebrecherin, weil wir sind auch Sünder, wir sind nicht sündlos. Eigentlich sind wir gleich. Und dann kommt das Zweite, dass Jesus zu dieser Frau sagt, ich verurteile dich nicht. Und warum kann er das sagen? Etwas, was sie noch nicht wusste, aber was er wusste, nicht lange danach. Würde er am Kreuz sterben, für die Sünden der Welt, für die Sünden aller Menschen, beladen mit den Sünden aller Menschen, beladen auch mit dem Ehebruch dieser Frau. Er würde für sie sterben, damit sie es nicht mehr muss. Er würde die Forderung des Gesetzes erfüllen. Er würde freiwillig in den Tod gehen und sich opfern, damit niemand mehr sterben muss für seine Sünden, weil Jesus gestorben ist für unsere Sünden. Das ist der Kern des Evangeliums. Und deswegen kann er sie freisprechen, weil er für sie stirbt. Und er gibt ihr mit, und jetzt geh und sündige nicht mehr. Der Maßstab bleibt. Versuch es. Versuche es, da drin zu bleiben. Der Maßstab bleibt. Denke nicht, oh, das ist ja schön, er hat ja mir gesagt, er verurteilt mich nicht. Dann habe ich jetzt einen Freibrief. Dann gibt es keine rote Linie mehr. Dann können wir ja munter drauf lossündigen, weil Jesus hat ja alles auf sich genommen. Wer so denken würde, hätte es nicht begriffen. Um was es geht. Die rote Linie bleibt, die Maßstäbe bleiben. Aber Jesus hat alles erfüllt, damit so oft wie wir übertreten, wir Gnade finden, wenn uns bewusst ist, ich bin ein Sünder. Ich habe gesündigt. Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, vergib mir. Und er vergibt und er ist gnädig. Und wir leben aus Gnade und Vergebung. Halleluja. Und angenommen, diese Frau wäre ein paar Monate später wieder vor Jesus geschleppt worden und sie hätte wieder die Ehe gebrochen. Dieselbe Situation ein paar Monate später. Jesus hätte dasselbe wieder gesagt. Hätte wieder gesagt, ich vergebe dir, aber jetzt versuch es, geh, sündige nicht mehr. Das bleibt, Die Linie bleibt, aber die Vergebung, so oft sie nötig ist, wenn wir bereuen, wenn wir bereuen. Und wir gehen nochmal in diesen Vers 4 zurück gerade. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Er ist für uns gestorben, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Jetzt haben wir diese neue Perspektive. Jesus ist für uns gestorben und das wird uns angerechnet, als hätten wir nicht gesündigt. Er nahm unsere Sünden auf sich. Mit diesem Ziel, dass wir jetzt ein Leben führen, das gute Früchte trägt, bewirkt von Gott, Jesus, dem Heiligen Geist, der in uns lebt. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und mit dem lebendigen Herrn Jesus ist jeder Gläubige verbunden. Und er lebt in uns und wirkt in uns und durch uns, damit wir gute Früchte bringen. Früchte bringen, die Gott verherrlichen. Das ist dann das Gegenteil von Sündigen. Wir tun das, was Gott ehrt, was Gott verherrlicht. Und Jesus befähigt uns. Sein Geist gibt uns die Kraft. Es wird nie vollkommen sein. Da bleibt immer ein Defizit. Und wisst ihr, wir müssen nicht mal irgendwie grübeln und überlegen, berechnen, wie groß ist mein Defizit. Habe ich heute 30% dessen geschafft, was eigentlich richtig ist vor Gott? Habe ich heute 50% geschafft? Oder habe ich heute 70% geschafft? Darüber müssen wir gar nicht nachgrübeln. Überhaupt nicht. Wir wissen ja gar nicht mal, wie viel wir geschafft haben oder wie viel nicht. Aber wir wissen, dass das komplette Defizit, egal wie groß es heute war oder ist oder sein wird noch, das komplette Defizit ist von Jesus getragen. Und er füllt alles aus. Alles, was fehlt, alles, was uns fehlt vor Gott, das füllt er aus. Wir stehen vor Gott hundertprozentig, weil uns das perfekte, vollkommene Leben Jesu angerechnet wird, auf uns übertragen wurde. Und so stehen wir vor Gott durch Jesus. Das ist diese Gnade. Und jetzt leben wir für Jesus und mit Jesus. Nochmal ein Rückblick im Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Unsere menschliche Natur, von Natur aus, die sündigt mit Leidenschaft. Das kann richtig Spaß machen. Man sucht den Kick, man verspricht sich Zufriedenheit, eine innere Erfüllung, aber es bringt uns den Tod gegenüber Gott. Den Ausschluss von Gott. Wir sind dann lebendig tot. Jetzt, wo wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, jetzt ist diese alte menschliche Natur gestorben und wir leben ein neues Leben, verbunden mit Jesus Christus. Das ist das, was wir, die gläubig sind und getauft sind, auch in der Taufe bezeugt haben. Mein altes Leben, das habe ich jetzt in den Tod gegeben. Jesus ist für mich gestorben, das ist mit ihm in den Tod gegeben. Er ist für mich gestorben, ich lebe ein neues Leben in der Verbindung mit Jesus. Und ich lerne, ich lebe in Abhängigkeit von ihm und ich will gute Früchte für Gott bringen, so wie Gott in mir wirkt, wie Jesus in mir wirkt, weil aus eigener Kraft geht es gar nicht, aber ich lebe mit ihm. Woher wissen wir, was Sünde ist? Durch Gottes Gebote, durch das Gesetz, durch die Bibel, durch die Heilige Schrift. Und ganz wichtig, wir lesen sie immer, die ganze Heilige Schrift, die ganze Bibel, im Licht von Jesus. Jesus ist der Herr und er hilft uns Stück um Stück zu erkennen und zu verstehen und in die Tat umzusetzen. Er zeigt es uns. Alles immer sehen im Licht von Jesus. Wenn wir das Alte Testament lesen und je intensiver wir es auch lesen und uns damit befassen, zusammenhängt mit dem Neuen Testament, dann werden wir immer mehr Licht von Jesus bekommen und werden sehen, wie Gott auch durch das Alte Testament zu uns spricht und wie wir Jesus entdecken im Alten Testament, praktisch in jedem Kapitel. Je mehr man sich damit befasst, desto mehr wird man davon sehen. Vers 6. Klappt noch nicht? Können wir den Vers... Da ist er. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen, nicht im alten Wesen des Buchstabens. Unser altes Leben ist gestorben. Wir leben ein neues Leben mit Christus. Wir gehören zu ihm und der Heilige Geist will uns erfüllen und führen. Der Geist Gottes befähigt uns, Gott zu dienen. Hat das Gesetz noch eine Bedeutung? Haben die Gebote Gottes noch eine Bedeutung? Oder sind sie vielleicht sogar nicht nur überflüssig, sondern sogar irgendwie was Schlechtes jetzt? Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das Gesetz war und ist und bleibt der gültige Maßstab, Gottes ethische Gebote für unser Leben. Die Sünde, die übt einen Reiz auf unsere menschliche Natur aus. Vers 8. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Die Sünde reizt. Die Sünde reizt. Das ist interessant, dieses Beispiel von dem Hotel in Florida. Ja? Da hätte vielleicht kein Mensch daran gedacht, dass man auf dem Balkon stehen und die Angel auswerfen könnte. Ja? Aber weil da stand Angeln verboten, oh, die bringen mich auf eine Idee. Und bei Nacht und Nebel fangen die Leute an zu angeln, ja? Wenn sie denken, keiner sieht's. Sie wissen schon, dass es nicht richtig ist. Aber das ist dann dieser Reiz. Ohne die Gebote wäre Sünde kein Thema. Das sehen wir in Vers 9 und 10. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Wir kennen diese Situation alle, wenn wir einfach an kleine Kinder denken. Ein kleines Kind, ein unmündiges kleines Kind, das nicht nachdenken kann über diese Zusammenhänge von Gott sagt mir, was richtig und falsch ist. Und wenn ich das übertrete, dann habe ich gesündigt. Ein kleines Kind, das so weit noch nicht denken kann, das hat auch gar keine Verantwortung dafür. Ist klar, Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Die sind angenommen, denen gehört das Himmelreich. Und so selbstverständlich, wie so ein kleines Kind einfach vertraut, wenn es vom himmlischen Vater und von Jesus hört, genauso sollen wir ja vertrauen, auch als Erwachsene. Aber das zeigt uns ja, wenn man das gar nicht weiß, was Gott will und was Gott nicht will, dann hat man da auch noch keine Verantwortung dafür. Aber wenn man das dann weiß, dann ist man verantwortlich. Und dann reizt das Ganze zur Sünde, weil das ist unsere gefallene menschliche Natur, die ist reizbar für die Sünde. Und das führt zum Tod des Menschen. Noch ein Beispiel. Stell dir vor, du fährst irgendwo unterwegs, fremde Gegend, du bist noch nie gefahren, und dann kommt plötzlich diese Schilderkombination am Straßenrand. Okay, S-Kurve, Limit, Tempo 70. Und ich fahre da und ich denke, S-Kurve, das wird ein Spaß. Tempo 70, ach, die haben sie doch nicht mehr alle. 110, und dann macht das Spaß und durch die Kurve. Und wenn ich dann aus der letzten Kurve rausfliege, wer ist dann schuld? Die Schilder oder ich? Ist das Verbot schuld oder meine menschliche Natur, die sich zur Sünde hat reizen lassen? Habe ich dann ein Recht zu sagen, hätten die Blödmänner diese Schilder nicht dahingestellt, dann wäre ich ganz normal vorsichtig gefahren, wie man halt in einer unbekannten Gegend fährt. Aber diese blöden Schilder, die haben mich gereizt. Nur die sind schuld, dass mein Wagen jetzt demoliert ist und ich selber vielleicht auch womöglich. Ja? Und das ist genau dieser Reiz. Ja? Dann trete ich aufs Gas, dieser Nervenkitzel, den will ich mir ja nicht entgehen lassen. Ja? Aber das ist falsch. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute, durch das Gebot, meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Also wirklich, die Sünde ist das Problem, nicht das Gebot, das Gesetz, das Verbot. Durch den Maßstab der Gebote, die Gott uns gegeben hat, wird die Sünde in ihrer ganzen zerstörerischen Kraft so richtig sichtbar. Das ist unser Problem. Jesus hat unser Problem gelöst. Nicht nur ansatzweise, sondern voll und ganz. Den ganzen Sündenberg volle Kanne auf sich genommen am Kreuz und ist dafür gestorben, wurde an unserer Stelle gerichtet, damit wir Frieden haben mit Gott und durch Jesus befreit sind von der Schuld und seine Vollkommenheit, alles eingehalten zu haben, was Gott gebietet und verbietet, das wird alles komplett auf uns übertragen und so sieht Gott uns und liebt uns und schließt uns in die Arme, wie in dem Gleichnis der Vater, den verlorenen Sohn, der einfach nach Hause kommt, weil er begriffen hat, Vater, ich habe gesündigt. Und der Vater sagt, mein Junge, komm in meine Arme. Mein Sohn, meine Tochter, komm in meine Arme. So spricht dein himmlischer Vater, wenn dein Leben Jesus gehört. Komm in meine Arme. Mein Sohn Jesus hat alles gut gemacht. Er hat den perfekten Sprung gemacht. Das rechne ich dir zu. Und alle deine verlorenen Sprünge, deine Verlorenheit hat mein Sohn auf sich genommen. Und du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, durch Jesus meinen Sohn, voll und ganz angenommen. Das ist der Kern des Evangeliums. Wir verstehen jetzt auch den Sinn der Gebote und warum wir an denen nicht rütteln dürfen. Das ist nie die Lösung, nie der Ausweg, die rote Linie verschieben zu wollen. Der Ausweg ist immer, auf Jesus zu schauen am Kreuz und zu beten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und er tut es so gerne. Und er sagt, ich verurteile dich nicht, ich habe alles für dich getan. Und ich will dir helfen und ich gebe dir Kraft und jetzt tu so gut du kannst, ja. Bring Frucht für mich, gute Früchte, lebe nach meinem Willen, mit meiner Kraft, mit meinem Geist. Aber zerbrich dir nicht den Kopf, wie viel du nicht schaffst. Das weißt du gar nicht. Das weiß nur Gott selbst, wie viel da fehlt. Gut, dass er uns das nicht offenbart. Ich glaube, wir wären hoffnungslos erschlagen. Aber alles, was fehlt, hat Jesus ausgefüllt und getragen. Ja? Da müssen wir uns keinen Kopf zerbrechen. Tag für Tag leben mit Jesus, mit seinem Wort, im Vertrauen auf ihn. Er hat alles für uns vollbracht. Halleluja. Wir sind erlöst. Amen.